Fabulari. Ein Wissenschaftspodcast zu Literatur und Film in der Romagna.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Fabulari. Mein Name ist Julia Weigand und ich habe heute Anna Hell als Gästin. Hallo Anna. Anna hat an der Universität Augsburg und Wien Komparatistik studiert, mit Auslandssemestern an der Sorbonne-Université sowie an der Université Sorbonne Nouvelle in Paris. Sie arbeitet und unterrichtet als Universitätsassistentin an der Abteilung für vergleichende Literaturwissenschaft der Universität Wien, wo sie auch seit dem Wintersemester 2024 promoviert. Ihr Dissertationsprojekt widmet sich der intermedialen Wechselwirkungen zwischen Literatur und Laterna Magica im 20. Jahrhundert mit Fokus auf die Funktion des Mediums als Gedächtnismetapher, als poetologisches Modell sowie als Einsatz zur Konstruktion von Alterität. Einige der Texte aus Ihrem Dissertationsprojekt stammen aus dem romanischen Sprach- und Literaturbereich. Es freut mich sehr, dass du heute hier bist. Und zwar hätte ich eingangs als Frage, in welcher Form oder in welchem Kontext kommt denn die Laterna Magica in der Literatur des 20. Jahrhunderts vor? Was konntest du bisher dazu feststellen?
Ja, danke für die Einladung. Voll schön, hier zu sein und von dem Projekt erzählen zu dürfen. Vielleicht sollten wir zuerst allgemein die Frage klären, was überhaupt eine Laterna Magica ist, weil ich glaube, dass das den wenigsten geläufig ist. Das ist zumindest auch bei mir der Fall gewesen, dass ich drüber gestolpert bin. Genau, also im Prinzip ist es der Vorläufer von einem Diaprojektor, wobei das eigentlich auch zu kurz greift. Also das heißt, man hat projizierte, teils bewegte Bilder, Begleittext und Musik. Das heißt, am ehesten entspricht das vielleicht dem, was PowerPoint-Präsentationen heute für uns machen. Und ja, vielleicht noch ein bisschen mehr kurz zu dem, wie das Medium selbst funktioniert. Also obwohl eben durch den technischen Fortschritt seit der Erfindung um 1650 durch Christian Huygens, das ist ein niederländischer Erfinder gewesen, Physiker, ja, hat sich natürlich viel verändert, weiterentwickelt. Und das Grundprinzip ist aber immer gleich geblieben und deswegen wird Laterna Magica, meistens lateinische Variante, auch so als Sammelbegriff verwendet, auch heute noch. Und generell ist es so, dass wir einen transparenten Bildträger haben, also Glasplatten mit Motiven, die durch einen Führungsspalt zwischen der Lichtquelle im Gehäuse und den Projektionslinsen geschoben werden. Und genau, je nach Modell haben wir als Lichtquelle Kerzen, Petroleumlampen, Kalklicht, Gaslicht und dann elektrisches Licht am Ende. Und das Licht wird reflektiert, teilweise durch einen Hohlspiegel, dann durch diesen Bildträger, durch die Linse vergrößert in die Wand geworfen. Genau. Und wichtig ist vielleicht noch, dass es die Umkehrung von der Kamera obscura ist. Das heißt, die Glasbilder müssen auf dem Kopf stehend und spiegelverkehrt eingeführt werden, damit sie richtig rum projiziert werden. Und das ist tatsächlich was auch in der Literatur immer wieder thematisiert wird, dass versehentlich Bilder auf dem Kopf stehend projiziert werden zum Beispiel. Also das wird referenziert. Und ist auch was sozusagen ja die mediennostalgische Komponente ausmacht in der Literatur. Und ja, zu den Glasbildern, auf Deutsch meistens Glasbilder, man sagt auch oft einfach nur Slides oder eben Plaque de Lanterne Magique. Die sind eingefasst, Holz, Metall, manchmal nur Papierrand, je nachdem, was für eine Variante man hat für Spielzeugmodelle, eben die quasi einfachere Ausführung. Und es gibt so Reliefbilder, werden so vorbeigeschoben wie Plansequenzen im Film. Das heißt, diese Ästhetik ist im Film auch noch da oder wieder aufgegriffen. Und es gibt aber auch diese ganz klassischen statischen Bilder. Das heißt, die werden so der Reihe nach projiziert, wie man es eben dann auch vom Diaprojektor kennt. Und was vielleicht ganz wichtig ist, ist, dass es trotzdem auch schon sehr viel Versuche gab, Bewegungsillusionen zu erzeugen. Also vor dem Film. Und das heißt, wir haben zum Beispiel so Slipping Slides, da kann man so zwei Glasbilder, die übereinander liegen, gegeneinander verschieben, wobei das eine eben dann teilweise Masken hat und Bildveränderungen und sozusagen Bewegungsillusionen auf der Leinwand entsteht. Und dann gibt's Hebel, mit denen man manipulieren kann, dass zum Beispiel eine Wippe auf und ab gehen kann, so rhythmisch, oder genau Kurbeln, damit das Bild sozusagen kontinuierlicher sich bewegt. Und super bekannt sind Chromatropen auf Deutsch oder Chromatropes. Das sind Glasplatten mit so geometrischen Kreisformen oder Sternen mit zwei Glasbildern, die entgegengesetzt gedreht werden. Und dadurch entsteht so ein Kaleidoskop-Effekt. Und das ist auch was, was in der Literatur häufig referenziert wird, dieses Kaleidoskopartige, was so an Kirchenfenster erinnert oder dieses Buntglas. Und die Faszination dafür ist auch heute immer noch da, wenn man zu solchen Shows geht, die auch immer noch stattfinden, wenn auch sehr nischig. Und das vielleicht nur so ganz kurz vorweg. Und es gab natürlich auch schon fotografische Slides ab den 1850er Jahren dann. Das heißt, das, was wir dann später auch sozusagen für unsere Heimvorführungen mit Diaprojektor oder so hatten, ist auch schon ein Jahrhundert vorher möglich, allerdings halt industriell. Genau. Und ja, das ist so ein bisschen, was es alles gab an verschiedenen Slides. Das heißt, es ist auf keinen Fall nur so ein statisches Bild, was projiziert wird. Und ich meine, es gibt eine 300-jährige Mediengeschichte, was deutlich mehr ist als beim Film jetzt, der vergleichsweise noch sehr jung ist und dementsprechend sehr, sehr viel Variation. Und genau, es gab dann auch mit den fotografischen Slides so Live-Model-Serien. Das heißt, es sind wie Fotostories mit realen DarstellerInnen. Und das sind meistens Reenactments von literarischen Vorlagen oder Texten oder so Kurzgeschichten. Genau, also das nur so zu den Varianten. Und was vielleicht noch wichtig ist, was möglich war und auch in der Literatur referenziert wird, sind Dissolving Views. Auf Deutsch heißt es Nebelbilder, auf Französisch Vue Fondant. Das heißt, man hat eine Laterna Magica, die eigentlich eine Biennial Lantern ist, also zwei Linsen hat. Es gab auch Triunials und so für noch mehr gleichzeitige Bildprojektionen. Und da lässt man sozusagen zwei Motive ineinander langsam übergehen und hat diesen Überblendungseffekt, den wir auch aus dem Film noch als Montagetechnik dann kennen. Oder wir jetzt eher kennen. Und da hat man dann so Übergang, Tag, Nacht, Jahreszeiten und so weiter. Und das ist eben auch was, dieses langsame Einblenden, Überblenden, was in der Literatur zum Beispiel bei der Gedächtnismetaphorik vorkommt. Und vor diesem Hintergrund, dass es eben im 19. Jahrhundert dann durch Industrialisierung und den technischen Fortschritt wirklich ein Massenmedium war, interessiert mich eben, in welcher Form es dann im 20. Jahrhundert noch oder wieder auftaucht. Weil es gleichzeitig das Jahrhundert ist, in dem dieses Medium eigentlich am Verschwinden ist und aus dem kollektiven Bewusstsein verdrängt wird durch neuere Medien. Und jetzt habe ich aber deine Frage nicht wirklich beantwortet, nämlich in welchen Formen es auftauchen kann. Also ich habe so eine Typologie erstellt, wo ich bisher 6 verschiedene Funktionen ausgemacht habe. Das heißt, das erste wäre die einfache Medienreferenz auf das Projektionsgerät an sich, also das Objekt, die Laterna Magica oder solche Glasbilder, wie ich sie gerade beschrieben habe, dass die in der Literatur einfach erwähnt werden. Dann natürlich auch Remediation von Lantern-Shows oder Vorträgen, also sowohl zu Unterhaltungszwecken als auch so wissenschaftliche oder quasi wissenschaftliche Vorträge zu Bildungszwecken. Remediation heißt eben, dass sozusagen eigentlich die Vorführung wie sozusagen nacherzählt wird in dem anderen Medium. Das ist, was ich damit meine. Und dann gibt's die Metapher, also verschiedenste Metaphern. Gedächtnismetaphorik ist das häufigste, dass sozusagen unser Bewusstsein oder das Bildbewusstsein, wo sowohl Fantasie, Erinnerung, Traum als auch tatsächliche Wahrnehmung aufeinandertreffen, dass das mit der Laterna Magica beschrieben wird oder verglichen wird. Und das vierte wäre dann die Alteritätskonstruktion. Das ist vor allen Dingen im Kontext des Kolonialismus interessant, also im Endeffekt eine Form des Othering, dass sozusagen das jeweils andere projiziert wird. Das heißt, wir haben den Einsatz der Laterna Magica zu Missionierungszwecken hauptsächlich in den Kolonien. Da werden biblische Bilder projiziert, also hauptsächlich. Und dann gibt es gleichzeitig sozusagen, vor allen Dingen in Großbritannien, Vorträge, die eben quasi wissenschaftlich sozusagen aus den Kolonien berichten und teilweise rassistisch verzerrte Propaganda natürlich auch zeigen. Genau, also das ist, was vor allen Dingen im Kolonialkontext interessant ist. Das vierte wäre das, was ich poetologisches Modell nenne oder strukturelle Intermedialität. Das heißt eigentlich eine Simulation der Ästhetik von der Laterna Magica, dass sozusagen der Text die Art und Weise, wie Slides erscheinen, wie Glasbilder erscheinen, simuliert. Und genau, teilweise sogar sehr, sehr explizit diesen Show-Charakter sozusagen aufgreift. Es ist jetzt im Englischsprachigen gibt es ein sehr bekanntes Beispiel bei Nabokov in seiner Autobiografie. Der sagt dann so, I'm going to show a few slides. Und er zeigt keine Slides, sondern das ist der Kapitelanfang von Kapitel 8. Und es werden halt Erinnerungsbilder sozusagen erzählt. Und Teile dieser Erinnerungen sind Erinnerungen an Educational Lantern Shows in dem Haushalt dieser doch sehr gut gestellten St. Petersburger Familie. Also so, ja, das ist vielleicht auch noch wichtig zu dem Medium. Es ist nicht nur ein Medium, was sozusagen im öffentlichen Kontext existiert, sondern was vor allen Dingen in bürgerlichen Familien auch Einzug in die Privathaushalte hat, dass man quasi dann eigene Geräte hat. Und ja, also das wäre so das poetologische Modell, dass das imitiert wird sozusagen oder simuliert wird. Und das Letzte, was so vielleicht noch am weitesten weg ist von dem eigentlichen Gegenstand, ist ein peritextueller oder architextueller Verweis. Das heißt im Grunde genommen, dass der Titel zum Beispiel des Textes Laterna Magica ist oder Lanterne Magique und teilweise gar nicht unbedingt mehr ein Bezug zu dem Medium selbst besteht, sondern so eine Mischung ein bisschen aus diesem poetologischen Modell, teilweise, dass sozusagen diese Abfolge von einzelnen Bildern gleichgesetzt wird mit einem, einer Anthologie, einem Gedichtsammelband, einer Novellensammlung, dieses Zusammensetzen von nicht zusammengehörigen Einzelbildern oder Sequenzen. Genau. Und architektuell deshalb, weil ich so ein bisschen, ja, das Gefühl habe im Laufe meiner Recherchen, dass es tatsächlich so ein eigenes Genre ist, dass man Gedichtbände oder Novellensammlungen als Laterna Magica im weitesten Sinne benennt und das quasi wie so eine, ja, Kategorie ist, die gar nicht mehr erklärt wird oder nicht zwingend erklärt wird, sondern einfach verwendet wird, um genau das zu beschreiben, dieses arbiträre Zusammenstellen von einzelnen Bildern, erzählten Bildern sozusagen. Genau.
Vielen Dank für die Einführung. Es klingt super spannend und super umfangreich auch. Jetzt hätte ich natürlich die Frage, du hast schon Nabokov erwähnt, aber durch welche Quellen bist du denn auf dieses Phänomen in der Literatur gestoßen? Und sind diese Quellen immer noch Teil deines jetzigen Korpus oder wie hat sich dein Korpus gewandelt über die Zeit? Hast du eher westliche Quellen oder auch eine Mischung verschiedenen Teilen der Welt?
Auf das Thema gekommen bin ich tatsächlich in meinem Masterstudium durch ein Seminar, in dem wir Proust gelesen haben. Und es gibt ganz am Anfang in A la recherche du temps perdu, gibt es in dem Combray-Teil eine Erinnerung an eine Vorführung der Laterna Magica eben im privaten Haushalt, ähnlich wie bei Nabokov. Und mir war dieses Medium nicht geläufig. Das heißt, ich habe da angefangen, eigentlich mich damit zu beschäftigen und nachzuschauen. Und genau, ich kann ganz kurz vielleicht auch diese Textstelle, die ist so quasi die berühmteste, die es gibt im 20. Jahrhundert eigentlich. Also Proust ist so die Hauptreferenz, wenn man anfängt dazu zu recherchieren. Und genau, es gibt ganz am Anfang im ersten Teil, also Du côté de chez Swann, gibt es diese Passage, wo es heißt, also ich lese vielleicht nur den Part vor, wo die Laterna Magica dann selbst erwähnt wird. On avait bien inventé pour me distraire les soirs où me trouvait l'air trop malheureux de me donner une lanterne magique dont, en attendant l'heure du dîner, on coiffait ma lampe. Et à l'instar des premiers architectes et maîtres verriers de l'âge gothique, elle substituait à l'opacité des murs d'impalpables irisations, de surnaturelles apparitions multicolores où des légendes étaient dépeintes comme dans un vitrail vacillant et momentané. Also wir haben hier schon eigentlich die Referenz auch zu dieser Buntglas-Ästhetik von Kirchenfenstern und eben dieses Erscheinen der Laterna Magica-Bilder. Und dann werden auch noch im weiteren Verlauf spezifische Slides oder Glasbilder beschrieben, die eben Geneviève de Brabant zeigen und Golot und die so eine Form der Remediation sozusagen auch darstellen. Und das ist so mit die berühmteste Passage, dass man eben dem Kind, damit es sozusagen die Zeit vertreibt und auch vielleicht nicht so viele Ängste hat, die Laterna Magica daheim privat vorführt. Und ja, das ist so, wie ich drauf gekommen bin. Und natürlich einer der kanonischsten Autoren, die es gibt in der Romagna. Und mich hat dann interessiert, bei wem taucht das eigentlich noch auf? Oder ist das sozusagen etwas sehr, sehr Spezifisches, was nur bei Proust sich findet? Oder ist das eher ein breiteres Phänomen? Und genau, zu den Texten, die ich ansonsten gefunden habe, bisher jetzt eben nur aus den romanischen Sprachen, wäre von Henri Alain Fournier, Le Grand Moine, dann Luigi Pirandello, Il Fumettier Pascal, Olio Cortazar, Salvo il Crepuscolo, da gibt es eine kurze Referenz auf Laterna Magica als Gedächtnismetapher. Von Jacques Prévert gibt es ein Gedicht in Parole, es gibt von Marcel Schneider, das ist ein Autor aus Elsass oder einer elsässischen Familie, der über Paris viel schreibt und das Aufwachsen in Paris. Da gibt es einen Text, der heißt Paris Lanterne Magique, wo sozusagen die Stadt auch mit einer Laterna Magica gleichgesetzt wird und Erinnerungen an die Stadt. Und Les Deux Miroirs, ein Roman, in dem es auch eine explizite Referenz auf die Laterna Magica gibt, also im Sinne von das Objekt und Vorführung von Glasbildern. Genau, dann gibt es auch noch andere Beispiele wie La Lanterne Magique, Mémoire d'une Script von Jeanne-Vita Monrobert. Paul Larac hat in Les Armes Quotidiennes oder Poésie Quotidienne ein Gedicht, auf das können wir vielleicht später noch eingehen. Dann gibt es von der peruanischen Autorin María Jesús Vice Romero Linterna Mágica, und da ist es zum Beispiel so, dass das ist sozusagen eine Novellensammlung oder eine Sammlung von Erzählungen, aber es gibt gar keine Referenz auf das eigentliche Medium selbst. Genau, also das wäre ein Beispiel dafür. Dann von Giuseppe Raimondi, Lanterna Magica, wo es auch jetzt in den Erzählungen selbst nicht explizit um die Laterna Magica geht, sondern eben dieses Prinzip aufgegriffen wird, also poetologisches Modell. Genau, und dann Léon-Paul Fargue, Lanterne Magique. Das ist auch ein sehr spannender Text, wo tatsächlich auf mehrere Weise das Medium vorkommt. Also sowohl eben dieser architextuelle oder peritextuelle Verweis, also im Titel schon, genau. Dann aber auch tatsächlich die Erwähnung einer Gedächtnismetapher. Der Text auch das simuliert, dass einzelne Erinnerungsbilder sozusagen wie Memoiren festgehalten werden. Und ja, ansonsten gibt es vielleicht nur ganz kurz, um zu erwähnen, dass es auch aus anderen Sprachräumen Beispiele gibt. Vladimir Nabokov hatte ich schon erwähnt, dann gibt es Virginia Woolf, Edith Wharton, Edna O'Brien, im Deutschen Walter Benjamin oder Dieter Mucke aus der DDR, das ist weniger bekannt. William Heinesen ist auf Dänisch, wurde ins Englische übersetzt, Slavko Batušić Kroatisch und Ingmar Bergman Schwedisch. Also es gibt in mehreren Sprachräumen, aber das ist alles sehr eurozentrisch, wenn man so will, zu dem zweiten Teil einer Frage. Und genau, was ich versuche so ein bisschen abzubilden, ist, dass natürlich die Laterna Magica ist natürlich ein westliches Phänomen, aber das bedeutet nicht, dass sie ausschließlich in diesem kulturellen Kontext existiert oder bekannt ist, sondern natürlich auch, nicht zuletzt durch den Kolonialismus, ist sie sehr weit verbreitet eigentlich überall auf der Welt mit jeweils unterschiedlichen Einsatzszenarien. Ich hatte eben schon die Missionierungszwecke zum Beispiel erwähnt. Das heißt, das Medium an sich ist vor allen Dingen durch Kolonialismus, aber auch durch Handel weiter verbreitet. Und was ganz spannend ist zum Beispiel in Japan gibt es eine eigene visuelle Kultur, die damit zusammenhängt, die sich sozusagen weiterentwickelt oder unabhängig dann von dem westlichen Medium entwickelt hat. Also da gibt es Gento, entspricht eher diesem statischen, feststehenden Projektionsapparat, wie es jetzt auch im westlichen Kontext ist, der dann eben sich selbst nicht bewegt, sondern nur Bilder projiziert. Und Utsushie sind bewegliche Zauberlaternen, die sozusagen hinter der Leinwand von mehreren Personen wie eine Art Schattenspiel sozusagen projizieren und auch sehr stark schon in Richtung von Animationsfilmen eigentlich gehen, wenn man so will.
Ja, vielen Dank. Das ist sehr spannend, dass sich das auch in Japan weiterentwickelt hat und grundsätzlich quasi auf der ganzen Welt auch als Phänomen vorkommt, gerade im Kontext von Kolonialismus und dem Einsatz. Und du hast auch am Anfang erwähnt, dass sich in der Laterna Magica zeigt, dass schon quasi mit Bewegungsabläufen experimentiert oder gespielt wurde, bevor das Medium des Kinos entstanden ist, dann im 19. Jahrhundert, Ende des 19. Jahrhunderts, und man das quasi auch schon als Vorläufer zu einigen kinematografischen Verfahren sehen kann, wie zum Beispiel Montage oder Einstellungsverfahren. Inwiefern würdest du diesen Zusammenhang zu dem Kino oder zu dem Filmhaften noch skizzieren? Entstehen da auch intermediale Verstrickungen zu dem Medium Kino?
Auf jeden Fall. Also das ist, was es so herausfordernd macht, wenn man sich mit der Literatur des 20. Jahrhunderts beschäftigt, dass man natürlich eben gleichzeitig schon den Film hat, den frühen Film zuerst, und dann aber natürlich nicht ignorieren kann, dass der Film als Medium koexistiert. Und ganz spannend ist, dass oft in der Mediengeschichtsschreibung dieser eher teleologische Ansatz verfolgt worden ist oder sehr lange dieses, dass man die Laterna Magica einfach nur als präkinematografisch, also sozusagen vor dem Film, abgestempelt hat, als wäre das natürliche Ziel der Film gewesen, was so natürlich extrem verkürzt und dieser 300-jährigen Geschichte des Mediums nicht ganz gerecht wird. Und es gab tatsächlich gerade zu Beginn des 20. Jahrhunderts auch Formen von Kooperationen, also dass sozusagen gleichzeitig Filme erstellt worden sind und Lantern-Slides produziert worden sind, zum Beispiel für solche Live-Model-Slides, fotografische Bildserien. Also es gab diese Form von Kooperation und dann der Siegeszug des Films hat natürlich auch dazu geführt, dass dieses Medium uns jetzt heute nicht mehr so geläufig ist. Und es ist super schwierig, an einem Text selbst festzumachen, ist das jetzt filmisches Erzählen, also ist es etwas Filmhaftes oder ist es spezifisch die Visualität, die mit der Ästhetik der Laterna Magica verknüpft ist. Und ich habe da noch keine Patentlösung dafür gefunden. Natürlich hilft es, wenn man als Indiz sozusagen eine klare Mediennennung hat, also diese einfachste erste Funktion der Laterna Magica im Text, dass das Objekt selbst erwähnt wird oder Slides erwähnt werden. Das heißt, man hat so einen Hinweis darauf, dass dieses Medium gemeint ist, aber natürlich überschneidet sich das. Es gibt auch sehr viel Vermischungen und es ist schwer, das auseinanderzuhalten. Das heißt, die Frage ist, lässt sich das überhaupt trennen, was Lanternicity ist und Cinematicity, also dieses, was ist das Zauberlaternenhafte, was ist das Filmhafte am Text, ist schwer zu trennen, sobald beide Medien eigentlich co-präsent sind sozusagen. Und ja, was ich prinzipiell mache, ist, dass ich als erstes schau, wovon spricht der Text überhaupt? Also taucht die Laterna Magica als Teil der Handlung auf? Taucht sie nur als Begriff auf, als Metapher? Wird sozusagen einfach nur im Titel auf das Medium verwiesen? Hat die Laterna Magica eine Funktion im Text? Also wird sie einfach nur erwähnt wie als Prop von, historischen Romanen zum Beispiel, weil es halt Teil dieser Zeit ist? Oder hat die Laterna Magica tatsächlich eine narratologische Funktion, zum Beispiel eben im Sinne von Alteritätskonstruktion, Projektion des anderen, aber auch gerade wenn es um Wahrnehmungsphänomene geht, Täuschungen, Halluzinationen, Erinnerungen, die plötzlich kommen, all das, wo sie sozusagen als Gedächtnismetapher am weitesten Sinn auftaucht, ist super spannend. Und natürlich, wenn die Laterna Magica quasi als Modell für den Text gilt und sozusagen die Ästhetik simuliert, indem die einzelnen Kapitel oder Teile, genau wie so eine Lichtbildprojektionsabfolge, tatsächlich funktionieren. Also wenn sozusagen der Text mehr mit diesem Medium macht, als es einfach nur zu erwähnen.
Also wir haben ja schon über die Alteritätskonstruktion gesprochen und jetzt hast du auch nochmal die Funktion von Erinnerungen erwähnt, also dass die Laterna Magica nicht nur als Erinnerungsträgerin funktioniert, sondern auch als Objekt. Sagt diese Metapher oder dieser Einsatz der Metapher dann auch etwas über kollektive Vorstellungen zu diesen verschiedenen Zeiten aus, über Erinnerung?
Also was man schon feststellen kann, das ist, was ich auch versuche mit dem Begriff der Mediennostalgie zum Beispiel dann irgendwie zu greifen, ist, dass es eine Veränderung gibt im Laufe des 20. Jahrhunderts, wie auf das Medium verwiesen wird, also ob die Kenntnis des Mediums vorausgesetzt wird. Das heißt, man kann schon beobachten, auch wenn es natürlich Ausnahmefälle in beide Richtungen gibt, dass in der Regel bei den AutorInnen, die Ende des 19. Jahrhunderts geboren sind, beziehungsweise Anfang des 20. Jahrhunderts groß werden, dieses Medium noch als Alltagsgegenstand eigentlich oder Alltagsmedium bekannt ist und deswegen nicht erklärt wird, wie es funktioniert, genauso wenig wie ich dir jetzt erklären würde, wie Film funktioniert, weil wir beide dieses Medium kennen und das nicht notwendig ist, es zu erklären. Und was dann eben im Kontrast dazu passiert ist, in den 70er Jahren, gibt es wie so eine Art Wiederentdeckung oder ein Revival sozusagen. Es gibt die Gründung der Magic Lantern Society in Großbritannien. Also so dieses, dass man feststellen kann, dass dann auch in den literarischen Texten das Medium einführend erklärt wird, also nicht mehr die Kenntnis vorausgesetzt wird. Wie gesagt, es gibt auch Ausnahmen, aber prinzipiell eher nicht davon ausgegangen wird, dass die LeserInnen wissen, was das ist. Also im Deutschsprachigen ist es bei Dieter Mucke so, der erstmal sozusagen erklärt, was ist das? Die Laterna Magica wird quasi auch sehr symbolisch auf dem Dachboden gefunden. Also so dieses, das kommt auch ab und zu vor, dass es sozusagen klar ist, das ist kein aktuelles Medium mehr. Und es wird wiederentdeckt und es hat dann auch immer so ein bisschen diese nostalgischen Komponenten eben. Und gleichzeitig gibt es im Englischsprachigen zum Beispiel auch so ein Phänomen, das sind die Magic Lantern Fairy Tales, das heißt eher in den 80er Jahren dann, aber dass so einzelne Glasbildserien zu Märchen als Kinderbücher reproduziert werden. Das heißt, das ist eine Form von Remediation dann, wenn man so will. Das heißt, dass die eigentlichen Illustrationen ja schon zu einer literarischen Vorlage waren und dann vorgeführt wurden mit Lichtbildprojektionen und Begleittext dazu und dann das Ganze als Kinderbuch sozusagen wieder aufgelegt wird. Und dann hat man teilweise im Paratext so Hinweise darauf, dass das halt sozusagen früher so war oder ja so ein bisschen ein Wiederaufleben lassen der Jahrhundertwendezeit sozusagen. Das heißt, das gibt's und von den romanischen Sprachen ist zum Beispiel bei Giuseppe Raimondi so, dass im Paratext von La Lanterna Magica es auch erklärt wird. Also genau, die Titelgebung quasi nicht mehr einfach nur so passiert oder das einfach nur so referenziert wird. Also es wird weder vorausgesetzt noch unkommentiert gelassen, sondern wir haben im Umschlag, also dazu muss man sagen, Raimondi ist 1898 in Bologna geboren. Das heißt auch genau Teil dieser Generation, die auch noch dieses Medium selbst erlebt haben könnte. Was jetzt aber hier nicht so thematisiert wird, sondern es wird sozusagen erwähnt. Ich kann das vielleicht kurz vorlesen, nur die Passage aus dem Umschlagtext. Genau, da steht: In quanto al titolo, che non è di estrazione fumistica letteraria, mi è stato suggerito da un almanacco milanese dell'anno 1826. Sul frontespizio, quasi di tipografia longanesiana, si legge la lanterna magica che fa vedere il mondo e qualche cosa di più. Und dann eben la macchina di questo nome era nel gusto dell'epoca romantica, das heißt, es wird so ein bisschen erklärt und am Ende heißt es eben con la mia lanterna più o meno magica mi è parso di poter alludere al contenuto di questo libro nel quale, secondo l'intenzione, si proietta di pagine di racconto e di memoria un seguito di figure e di sentimenti sprigionati dalla fantasia di questi anni di lavoro. Also dieses, ja sozusagen, das Gehirn des Dichters in dem Fall gleichgesetzt wird mit einer Laterna Magica, ist eine Variante der Gedächtnismetapher, dass sozusagen Giuseppe Raimondi sagt, la mia lanterna, das ist sozusagen sein Genie, sein Geist, seine Eingebungen, seine Fantasie und er projiziert sozusagen daraus jetzt diese einzelnen Erzählungen. Und es geht eben nicht mehr direkt um die Laterna Magica als Gegenstand oder als Kindheitserinnerung zum Beispiel oder Vorführungen, sondern es gibt zum Beispiel eine Erzählung, also eine Form, wie das vorkommen kann, dass dann das übernatürliche Erscheinungen zum Beispiel sind, was an eine sehr spezifische Einsatzform der Laterna Magica, nämlich die Phantasmagorie, erinnert, also dieses für Geisterbeschwörungsszenarien und so weiter, dieses Projizieren teilweise auch auf Nebel, dieses Erscheinen von Dingen, was immer mit Übernatürlichem auch assoziiert wird und ab dem 18. bis vor allem 19. Jahrhundert dann super beliebt war, genau. Und da gibt es dann die erste Geschichte in La Lanterna Magica heißt Un Angelo nella Città. Also es erscheint quasi scheinbar ein Engel, der aber dann doch irgendwie nur der Vorstellung entspringt. Und es gibt dann solche Indizien wie im Text gibt es Worte wie Sopranaturale, also dieses Straordinario. Das heißt irgendwas Außergewöhnliches, Übernatürliches erscheint. Und es gibt dann aber doch quasi eine Erklärung dafür im Sinne von, nein, es ist nicht fantastisch, sondern es ist quasi eine Einbildung, eine Art Halluzination, Wahrnehmungstäuschung, wie auch immer. Und genau, es gibt dann auch noch andere Begriffe, die sozusagen Indizien dafür sind, dass hier die Laterna Magica in irgendeiner Weise referenziert wird, auch wenn sie nicht erwähnt wird, sondern sozusagen als Grundidee dahinter steht. Also so das Ausgehen von einer Beobachtung, einer Wahrnehmung, einer visuellen Wahrnehmung, Erinnerungsbilder hochkommen, Fakt und Fiktion sozusagen auch vermischen, das Phantasma mit der eigenen Erinnerung und eigentlich ja doch irgendwie nur eine Illusion vielleicht. Also so dieses, dass damit gespielt wird, eine Vision sozusagen, ja. Ein weiteres Beispiel, was sehr, sehr spannend ist, ist von Léon Paul Farc. Das ist ähnlich wie bei Giuseppe Raimondi. Also wir haben im Titel schon die Referenz. Das ist Lanterne Magique, heißt der Text. Und es ist sozusagen eine Sammlung von einzelnen essayhaften Texten, die gleichzeitig Memoiren sind. Also so eine Mischung sozusagen aus allgemeinen Überlegungen über bestimmte Phänomene bis hin zu konkreten spezifischen Erinnerungen an die Kindheit, das Leben in Paris, die Vergangenheit, also Memoiren im weitesten Sinn. Und der Erscheinungskontext ist sehr spannend, weil es zuerst erschienen ist 1943 und jetzt die Ausgabe, die ich habe, ist von 1944. Das heißt, wir sind mitten in der Besatzungszeit während des Zweiten Weltkriegs, wo Frankreich von Deutschland besetzt worden ist. Genau. Und natürlich ist klar, dass hier nicht so leicht ist, sozusagen die Gegenwart zu thematisieren oder politisch zu schreiben. Das heißt, bei Léon Poelfar merkt man diesen Rückzug in etwas quasi schon fast Nostalgisches oder dieses Rückwenden auf frühere Zeiten, sozusagen glorreiche Zeiten von Paris, wo Paris frei war. Und das Erste ist, dass die Laterna Magica hier im Titel auftaucht. Natürlich dann taucht sie aber auch als Gedächtnismetapher auf. Das ist in dem Text, der Sensation heißt, also Empfindungen. Und ich lese vielleicht ganz kurz die Passage. C'est très important, n'est-ce pas, la sensation? Et c'est naturellement infiniment mystérieux. Vous fourrez le nez dans un noyer et vous êtes conduit d'un coup de barre devant l'oasis de Gafsa. Vous goûtez d'un vin et vous voilà, vous rencoignant dans les maisons, cherchant le recul, la tête en l'air, devant la cathédrale de Dijon. Vous entendez le pianiste en face prendre dans ses doigts, comme un insecte, un accord qui vous lève l'oreille et la petite tête parfaite de Ravel vous regarde. Votre main touche une main distraite et votre esprit vous fait voir, dans sa lanterne magique, une rampe d'escalier ou un buvard. Also sozusagen der Geist ist mit der Lanterne magique gleichgesetzt. Und es gibt dann ähnlich wie bei Giuseppe Raimondi auch dieses Wiederauftauchen der Laterna Magica auf subtilere Weise oder implizitere Weise, dass sozusagen die Art und Weise, wie diese einzelnen Essays oder Erinnerungen aneinandergefügt werden, eigentlich ebenso arbiträr ist wie solche Lantern-Shows und gleichzeitig aber auch sozusagen ausgehend von einem Bild oder einer Wahrnehmung, einer visuellen Wahrnehmung, wir in die Vergangenheit eintauchen. Das ist auch was, was natürlich wieder an Proust erinnert. Dieses, ja, sich unwillkürlich zurückerinnern oder die Vergangenheit taucht plötzlich vor dem geistigen Auge auf, metaphorisch gesprochen.
Gut, danke für diese historische Ausführung und vor allem auch der Fokus jetzt auf Frankreich und Italien. Und zwar hast du am Ende erwähnt, dass man ohne Proust ja nicht auskommt. Und daher meine Frage, besteht denn dein Korpus hauptsächlich eher aus kanonischer Literatur oder ist es sehr männlich geprägt oder gibt es auch Möglichkeiten, den zu diversifizieren?
Es ist tatsächlich sehr schwer, allgemein Literatur zu finden, wenn es eben nicht jetzt zum Beispiel im Titel schon vorkommt und dann über Kataloge oder sowas erfasst ist. Und ich habe vor allen Dingen gerade bei den französischsprachigen, italienischsprachigen Texten ein Bias, was sozusagen das Geschlechterverhältnis angeht und versuche auch Texte zu finden und zu inkludieren. In anderen Sprachen gelingt mir das ein bisschen besser von eben nicht kanonisierten AutorInnen, also AutorInnen, die noch nicht so sehr beleuchtet worden sind oder deren Werk noch nicht so bekannt ist, was es aber eben auch schwieriger macht, sozusagen es überhaupt zu finden. Also das ist die Herausforderung. Und es gibt aber auch natürlich auch andere kanonische Texte von AutorInnen wie Nathalie Serrault, den Text Enfance. Und da ist es so, dass es aber schwieriger ist, weil ich zwar beim Lesen die ganze Zeit das Gefühl habe, irgendwie ist diese Lanterne Magique oder diese Ästhetik präsent, also die Art und Weise, wie Erinnerungsbilder aus dem Nebel auftauchen und diese starke Visualität des Textes und dieses fragmentarische Aneinanderfügen von Erinnerungsbildern. Aber die Laterna Magica wird an keiner Stelle explizit referenziert und dann ist die Frage, was mache ich mit solchen Texten? Also wie weit geht sozusagen die, ja, wie weit kann ich das ausdehnen, ohne dass es dann quasi schon ein Überinterpretieren wird oder ein Text etwas überstülpt, was sozusagen im Text selber nicht vorhanden ist. Und gerade deswegen ist es, glaube ich, wichtig, so eine Typologie zu entwickeln, zum Beispiel mit diesen verschiedenen Funktionen und zu schauen, wenn es eben vorkommt, welche Keywords gibt es dann, welche Stichworte, welche Verben werden verwendet, welche Adjektive, was ist sozusagen das, was auch diese Ästhetik ausmacht, sprachlich ausmacht. Und dann kann man das gegebenenfalls auch auf Texte übertragen, wo es weniger eindeutig ist. Dass man sozusagen mit dieser Typologie und mit den anderen Beispielen auch Texte erklären kann, bei denen es weniger eindeutig ist.
Ja, Das ist natürlich ein sehr ambitioniertes Vorhaben und genau diese Typologie kann sich ja auch in Zukunft dann dazu beitragen, dass man halt weniger kanonisierte Texte auch mehr in Betracht zieht zu diesem Thema der Laterna Magica, nehme ich an. Und genau, da jetzt haben wir sehr viel über die historische Dimension der Laterna Magica geredet, was sich ja ganz klar aus der Entstehungszeit auch ergibt. Aber hast du das Gefühl, dass dieses Motiv oder gewisse Funktionen heute weiterhin noch vorhanden sind?
Also ich glaube schon, dass gewisse Ästhetiken oder gewisse Formen, wie die Laterna Magica eingesetzt worden sind, überdauert haben und sozusagen aufgegangen sind in anderen Medienformen. Das habe ich zum Beispiel ja auch schon in Bezug auf den Film erwähnt, dass bestimmte Montage- oder Schnitttechniken eigentlich an die Ästhetik der Laterna Magica erinnern. Und man könnte genauso gut sagen, dass GIFs diesen Effekt haben. Also dieses Hin- und Her-Switchen zwischen eigentlich zwei statischen Bildern, was diesen Effekt von zwei Slides irgendwie, von Slipping Slides zum Beispiel hat. Oder Virtual Reality, dieses Immersive, dieses Eintauchen, das, was wir sozusagen heute als Immersion erleben, wenn man sich gedanklich zurückversetzt in eine Situation, in der man all diese Medien ja nicht hat und nicht kannte, dass sozusagen die Phantasmagorie, dieses Projizieren von Laterna Magica-Bildern auf Nebel oder allgemein diese Lichtbildprojektionen diesen Effekt hatten von, da ist etwas physisch präsent, was ich aber gleichzeitig nicht greifen kann, was sozusagen vergleichbar ist mit diesem Virtual Reality Effekt, wie er heute auf uns wirkt. Und wenn man zum Beispiel auch jetzt an soziale Medien denkt, bei Instagram, dieser Carousel Mode, wo man zwischen einzelnen Bildern quasi nach links wischen kann und dann kommt das nächste, oder wie Stories aufeinander folgen. Also so dieses Aufeinanderfolgen von Einzelbildern ist natürlich auch eine Ästhetik, die wir bereits bei der Laterna Magica haben. Und auch die Tatsache, dass wir zum Beispiel bei PowerPoint von Slides sprechen und der Begriff Slide ja auf die Laterna Magica zurückgeht.
Genau, jetzt haben wir ja mit der letzten Frage sowohl die historische Dimension als auch die Aktualität zusammengeführt. Und damit wären wir auch am Ende angelangt. Und hättest du noch gerne etwas hinzuzufügen oder noch etwas, was du uns gerne zu deinem Thema erzählen möchtest, abschließend?
Ja, vielleicht so zum Abschluss noch, weil ich mehrfach auf diesen Kolonialkontext eingegangen bin und dann irgendwie kein Beispiel dazu genannt habe, weil es auch schwieriger ist, natürlich Beispiele dafür zu finden. Ein Gedicht von Paul Larac, einem Autor aus Haiti, ist vielleicht noch eine ganz gute Ergänzung. Das heißt L'enfant et la femme und das ist erschienen in einem Gedichtband, der quasi zwei Seiten hat, den man drehen kann. Les armes quotidiennes auf der einen Seite und Poésie quotidienne auf der anderen Seite. Und in dem Teil Les armes quotidiennes gibt es eben das Gedicht L'enfant et la femme, in dem die Laterna Magica erwähnt wird und wo man tatsächlich die Frau auch als Allegorie Haitis lesen kann, sozusagen, weil ja auch oft der Frauenkörper sozusagen metaphorisch genutzt wird, um auf die Ausbeutung durch Kolonialmächte hinzuweisen. Und genau, die Laterna Magica als eindeutig auch mit den Kolonialmächten assoziiertes Medium auftaucht, als Gedächtnismetapher in erster Linie, aber natürlich kann man das auch weiterinterpretieren und mit dieser Projektion des anderen, der Alteritätskonstruktion zusammendenken und auch mit einem Generationenwechsel sozusagen. Wenn dann L'enfant erwähnt wird, dass das dann die jüngere Generation ist, die sozusagen, oder auch die Generation, der jetzt Paul Larac angehört, der zweimal exiliert war oder zweimal ins Exil gegangen ist, und gleichzeitig die Kolonialvergangenheit auch viel thematisiert, von natürlich angefangen Spanisch, vor allen Dingen französische Kolonialzeit und auch die spätere US-amerikanische Besatzung, genau, bis hin zu der Diktatur, die dann auf Haiti war. Und genau, ich lese das vielleicht nur vor und erkläre dann gar nicht mehr viel dazu.
L'enfant et la femme. La fenêtre du château s'éclaire. Toi, debout et nu, ton image traverse le miroir de ma vie, prise à la ligne du regard, pêche miraculeuse. la femme s'ébat dans l'eau des rêves. La lanterne magique de la mémoire projette, sur l'écran de la réalité, les merveilles de ma folie entre ciel et terre. Son fanal de papier lancé à l'aventure, l'enfant se débat dans les filets de désir.
Man kann natürlich sehr viel noch über dieses Gedicht allein sprechen oder könnte eine ganze Folge nur dazu machen, wie man das interpretieren kann. Und vielleicht noch wichtig, dass es eben auch aus den 1970er Jahren ist, 1972 in dem Fall. Das heißt, die Laterna Magica natürlich auch später aufgegriffen wird, ohne dass sie immer erklärt wird. Genau. Und ja, vielen Dank dafür, dass ich heute davon erzählen durfte, wozu ich forsche. Und ja.
Vielen Dank, dass du heute da warst, Anna. Es hat mich sehr gefreut, mit dir über dein Dissertationsprojekt zu sprechen, das sehr, sehr spannend ist und viele Dimensionen umfasst. Und damit verabschiede ich mich und freue mich auf eine neue Folge von Fabulari.